Ja, es ist so eine Tradition geworden. Ich weiß gar nicht genau, wann das angefangen hat. So, ich schätze vor 10, 15 Jahren, dass man im November eine Zeit, einen Sonntag nimmt, wo man auch besonders den verfolgten Kirchen gedenkt. Und das passt wunderbar zum Start dieser neuen Serie. Zeichen der Endzeit. Heute ein Zeichen der Endzeit, die Lieblosigkeit. Und wenn wir über Verfolgung sprechen, dann geht es mir zumindest so, dass ich augenblicklich mir überlege, bin ich dann auch fähig, darin zu bestehen? Wenn man liest, wie es Christen geht in Nordkorea, in Afghanistan, in Irak, an all diesen Orten, wo es schwierig ist, in Myanmar. Wenn ich das höre, von wie es dort zu und her geht, dann überlege ich mir, wie würde ich handeln in dieser Situation? Was wäre in meinem Herzen? Was käme dann raus, wenn der Druck mal von außen so ein bisschen stärker zunehmen würde? Könnte ich dann treu sein? Ich weiß nicht, ob es hier auch so geht, ob du das auch schon mal so ein bisschen überlegt hast. Vielleicht passiert es heute Morgen, weil wenn ich es ja thematisiere, können wir nicht ausweichen wie sonst. Oder sonst können wir am Fernseher wegzeppen. Wir können die christlichen Zeitschriften von Open Doors oder so einfach weglegen. Heute stellen wir uns mal, wir versuchen uns mal kurz diesem Thema ein wenig zu stellen. Das Erste, was mir auffällt, wenn es um Verfolgung geht, ist, dass Verfolgung ein ständiger Begleiter der Christenheit war. Es gab kaum eine Zeit, in der Christen nicht verfolgt wurden. Dieses Bild, ein Glasbild, zeigt die Steinigung von Stephanus. Und wenn man in der Apostelgeschichte anfängt zu lesen, merkt man, das kommt ziemlich schnell. Und dann später werden wir hören oder lesen wir in der Apostelgeschichte weiter, wie der Apostel Paulus erzählt, was ihm alles oder was ihm passiert, im Korintherbrief noch stärker. All diese, wie eine Liste, oder wie vielmal, dass er gesteinigt wurde, ausgepeitscht, wie vielmal, dass er Schiffbruch erlitten hat, wie er verraten wurde und so weiter. Es ist eine Aneinanderfolge von schwierigen Lebensführungen. Das war sein Leben. Man nimmt an, dass er wie auch Jakobus, der Bruder von Johannes, umgebracht wurde. Petrus, denkt man auch, dass er wohl als Märtyrer starb. Es ist ein ständiges Begleitzeichen der Christen, dass sie unter die Räder kommen. Nicht wirklich einladen. Ich denke immer, wenn Jesus solche Dinge dann sagt, was überlegt er sich? Das macht sich so überhaupt nicht gut in einem Werbespot drin, dass man bedrängt wird. Es geht dann weit im Römischen Reich, starke Bedrängnis. Und ich würde sagen, es gibt kaum eine Zeit, in der es nicht irgendwo mal wieder irgendwo eine Verfolgung gibt. Und so ist es auch heute. Ihr seht hier den Weltverfolgungsindex, die 76 Länder mit der schwersten Verfolgung zurzeit, 5.898 Christen ermordet, über 5.000 Kirchen sind angegriffen. Und vielleicht fällt euch auf, oder wo, wenn man hier die Breitengrade ziehen würde, in welcher Weltgegend vor allem die Verfolgung am stärksten ist. Und es ist ein unglaubliches Privileg, dass wir hier keine Verfolgung haben, zumindest nicht so heftig wie in anderen Ländern. Und darüber schreibt Jesus, beziehungsweise er redet und er sagt seinen Leuten, hey, dass wir kommen. Ihr seht den Text, ich lese ihn euch vor. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann dann wird das Ende kommen. Wenn man über Verfolgung spricht, dann spricht man darüber, dass man ausgegrenzt wird. Nicht nur immer gleich ins Gefängnis geworfen oder nicht nur immer gleich körperlich misshandelt, sondern dort fängt es an. Das sind so Index, also so Zeichen oder so Marker, die man nimmt, um zu sagen, da ist Verfolgung. Man wird ausgegrenzt, es gibt Morddrohungen, es kommt zu Morden. In einigen kleineren oder sagen wir mal, ja, vor allem Dorfgemeinschaften kann es sein, dass man kein Wasser mehr bekommt, dass man am Dorfbrunnen kein Wasser mehr schöpfen darf. Das ist für uns natürlich unvorstellbar, oder? Das ist so wie, wenn dir, weil du Christ bist, das Wasser abgestellt wird, unten am Haupthahnen. Du darfst sagen, kannst vergessen, kriegst jetzt kein Wasser mehr. So muss man sich das vorstellen. Man kann keine Ausbildung machen. Das sind so diese äußeren Drücke, diese Bedrängnisse, die Christen auf der ganzen Welt, vor allem in diesem Bereich, wo ich vorher gezeigt habe, wo man das erlebt. Und jetzt ist noch spannend. Ich habe mal mit der reformierten Pfarrerin von Adlischwil gesprochen. Sie ist in der DDR, ehemaligen DDR aufgewachsen. Und sie konnte nicht studieren, weil sie Christin war. Bei unserem jetzt vereinten deutschen Nachbarn im Ostbereich drüben. Also das ist nicht so weit weg. Das kommt immer mal wieder und die Zeichen oder diese Marken sind immer in etwa dieselben. Es fängt immer gleich an. Man darf gewisse Dinge nicht mehr tun. Man wird irgendwo ausgegrenzt. Man hat keinen Zugang mehr. Man wird aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Vielleicht wäre dann auch mal ein Gedanke, dass man keine medizinische Hilfe erhält, weil man Christ ist. All solche Dinge, die geschehen und ihr spürt vielleicht, das braucht gar nicht viel, dass das auch bei uns vielleicht mal kippt. Ich möchte euch in einem kurzen Video von Open Door, geht etwa 4 Minuten, aus erster Hand näher bringen, was die Christen an den Hotspots der Verfolgung zurzeit erleben.
Die Folgen der Covid-19-Pandemie, wachsende autoritäre Strukturen, die Ausbreitung islamistischer Bewegungen und Christen, die wegen gezielter Gewalt gegen sie fliehen müssen. Christen weltweit stehen immer mehr unter Druck. Dies sind die Schwerpunkte und Entwicklungen, die im Jahr 2022 und darüber hinaus eine große Rolle für Christen in Verfolgung spielen werden. Folgen der Covid-19-Pandemie. Viele Christen leiden noch immer unter den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. In einigen Ländern nutzen staatliche und nichtstaatliche Akteure die Pandemie und behördliche Maßnahmen dazu, die Kirchen zu schwächen. Viele Kirchen, die größtenteils von den Beiträgen ihrer Mitglieder abhängig sind, um die Mieten und das notwendige Personal, wie beispielsweise auch das Sicherheitspersonal, zu bezahlen, stehen kurz davor, ihre Gotteshäuser zu verlieren, weil sie keine Einnahmen mehr haben. Während in vielen westlichen Ländern die Beschränkungen für Kirchen im Vergleich zu anderen Einrichtungen moderat ausfallen und allen gegenüber gleich angewandt werden, untersagten chinesische Behörden nach der Schließung von Gemeindehäusern in einigen Fällen sogar Online-Gottesdienste. Und auch in anderen Ländern wie Myanmar oder Katar durften einige Gemeinden selbst nach Beruhigung der Pandemielage nicht wieder öffnen. So werden die Kirchen immer weiter in den Untergrund gedrängt und sind gezwungen, sich heimlich in kleinen Kreisen zu Hause zu treffen. In anderen Regionen wie Westafrika nutzen islamistische oder in Zentralamerika kriminelle Gruppen aus, dass Regierungen mit der Bekämpfung der Pandemie beschäftigt sind. So können sie ungestraft ihren Einfluss festigen und ausweiten. Dies hat direkte Auswirkungen auf Christen und Kirchen, die bedroht, angegriffen und erpresst werden. Mehr staatliche Verfolgung. Der Druck durch Regierungen, die Christen als Bedrohung ansehen, nimmt weiter zu. Diese Regierungen nutzen immer ausgefeiltere Technologien, um Christen und andere vermeintliche Bedrohungen aufzuspüren, sie zu überwachen und ins Visier zu nehmen. Dabei ist China der weltweite Vorreiter. So werden in China Kameras zur Überwachung der Kirchen und Kanzeln in den Gottesdiensträumen installiert. Das Land exportiert nicht nur die Ideologie der zentralisierten Kontrolle, sondern liefert auch die zugehörige Technologie. Dieses Modell findet Nachahmer auf der ganzen Welt. Käufer für diese Technik finden sich in den Ländern wie Sri Lanka, Myanmar oder den zentralasiatischen Staaten. Aber auch Länder wie Tansania, Uganda oder Nigeria. Auch sozialistische Regierungen in Süd- und Mittelamerika haben sich die Pandemie zu Nutzen gemacht, um Kirchen zu überwachen und stärkere Beschränkungen aufzuerlegen. In Kuba wurden zudem nach Massenprotesten im Juli katholische und protestantische Leiter, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzten, verhaftet, gefoltert und mit hohen Geldstrafen belegt. Wenn sich diese autoritären Strukturen mit einem extremistischen Islam verbinden, leiden besonders Christen schwer darunter. Im Nahen Osten und Nordafrika gehen staatliche Stellen auch weiterhin gegen Kirchen und insbesondere gegen Christen mit muslimischem Hintergrund vor. So wurden in Algerien in den letzten Jahren mittlerweile 16 Kirchen geschlossen. Ausbreitung islamistischer Bewegungen in Asien und Afrika. Die Machtübernahme der Taliban nach Jahrzehnten des Krieges gibt auch anderen dschihadistischen Gruppen Auftrieb und beflügelt den islamischen Extremismus in der Region. In den afrikanischen Ländern südlich der Sahara breitet sich der Dschihadismus in alarmierendem Tempo aus und auch in Asien sehen sich islamistische Gruppen durch die Erfolge der Taliban bestätigt. Islamische Kämpfer operieren häufig in Ländern, die unter einer korrupten und schwachen Regierung leiden. Diese Gruppen sehen es nur noch als eine Frage der Zeit, bis ausländische Kräfte, die den Kampf gegen sie unterstützen, abziehen und die Gruppen danach noch mehr Möglichkeit erhalten, ihren Einfluss auszuweiten. Die Christen in den Ländern südlich der Sahara erleben durch diese Entwicklung das größte Ausmaß an Gewalt weltweit. So musste Nigeria ein weiteres Jahr mit zunehmender Gewalt erleben. Zerstörung von Eigentum, Entführungen, sexuelle Sklaverei und Morde. Der militante Islam droht die Region zu destabilisieren, was unweigerlich zu einer großen Flüchtlingskrise führen würde.
Ja, ich habe dieses Video mit der Erlaubnis von Open Door euch gezeigt. Es geht noch ein bisschen weiter, es kommt noch Myanmar. Aber ich habe gedacht, es genügt mal. Es ist ja schon verrückt, dass wir hier einfach so friedlich zusammenkommen können und Gottesdienst feiern. An anderen Orten sieht es ganz anders aus. Und vielleicht hat euch dieses Video auch so berührt, wie es mich berührt hat, dass ich es zum ersten Mal sah. Und ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Break machen und euch einladen, einfach für die Gebetsanliegen, die ich hier an der Wand hingeschrieben habe, zu beten. Wir machen das so, dass ihr einfach still am Platz beten könnt. Ihr könnt auch laut beten, ein sogenanntes Schwarmgebet. Also ihr müsst nicht warten, bis jemand fertig ist, sondern ihr könnt einfach beten, das Anliegen, das euch gerade auf dem Herzen ist, laut oder leise. Und wir werden das dann mit einem Musikstück zu Ende bringen. Ich denke, ihr könnt es lesen. Ich lese es euch nicht vor. Wenn ihr es nicht lesen könnt, dann lasst euch inspirieren von dem, was ihr vorher gehört habt. Lasst uns miteinander beten für unsere Geschwister in diesen Ländern. Ja, und dann ist es immer so, dass überall dort, wo es Druck von außen gibt, ob das bei den Senftuben, Mayonnaise oder Ketchup-Büchsen ist, also weg diesen Ketchup-Dings, ich brauche das wieder, das ist meine Präsentation wieder, dass dort auch deutlich wird, was drinnen steckt. Und solche Zeiten, ob es jetzt schwere Zeiten sind durch Verfolgung, schwere Zeiten durch Schicksalsschläge oder schwere Zeiten, die wir selbst erleben, solche Zeiten sind immer auch Zeiten, die uns deutlich machen, wo wir stehen. Und darum können wir jetzt schon ein bisschen spüren, wie das bei uns sein wird, wenn wir mal in eine Verfolgungszeit kommen. Die Leute damals, und Jesus hat das vorausgesagt, und das passiert überall, immer wieder auf der Welt, die erliegen Verführungen, weil es plötzlich vielleicht einen leichteren Weg zu geben scheint. Sie werden verraten, es kommt Hass auf, man hört auf falsche Propheten, die einem etwas erzählen, das man gerade hören möchte. Das ist das, was innerlich passiert, in der Kirche. Und vielleicht kommt euch das eine oder andere auch ein bisschen bekannt vor, wobei falsche Propheten, ja was sind denn das? Um was geht es denn, wenn es um falsche Propheten geht? Was muss man sich vorstellen? Ich habe beim Gottesdienstflyer, der euch verteilt wurde, beim Eingang im systematischen Teil so ein bisschen das Thema noch stärker behandelt und ein paar Stellen angeführt, die deutlich machen, was falsche Propheten eigentlich sind. Im Grunde, wenn man es dann richtig heftig herunterbrechen will, ich habe hier übrigens einen QR-Code für den Gottesdienstflyer, den kann man runterladen, wenn man keinen genommen hat, papierig. Wenn man das einfach ein bisschen simplifizieren will, aus Grund von der Zeit, das möchte ich gerne tun, und dann überlegt, worum geht es, wenn es um falsche Propheten geht, wenn es um Verführung geht, dann geht es für mich immer darum, dass der Weg zur Erlösung anders definiert wird. Dass es plötzlich irgendwie etwas anderes gibt, das uns in den Himmel bringen soll, in die Ewigkeit bringen soll, dass es irgendwie einen Weg gibt, der leichter ist, der einfach ist, der uns weniger kostet. Und an dem erkennt ihr immer sofort, ob etwas richtig oder falsch ist. Man kann vieles Falsche gar nicht immer so schnell erkennen. Ich habe mal gelesen, dass wenn man auf der Bank arbeitet und so mit Banknoten zu tun hat, dass es nicht sinnvoll ist, alle Fälschungen zu kennen, die es auf dieser Welt gibt. Es ist nur nötig, dass man das Original richtig gut kennt. Und um das geht es. Wir müssen das Original richtig gut kennen. Und da, wenn ich gefragt werde, ja, was hältst du von dieser Gruppe oder von dieser Gruppe oder von dieser Gruppe oder von dieser oder jenen Kirche, dann frage ich immer zurück, ja, was lehren sie über den Weg? Wie wird man eigentlich selig? Wie kommt man zum ewigen Leben? Denn an diesem Punkt scheiden sich die Geister. An diesem Punkt, da gibt es sehr schnell mal Spaltungen und ihr seht hier im Text diesen Zusammenhang der falschen Propheten und der Missachtung des Gesetzes. Und ist vielleicht auch wieder ein wenig überraschend. Ja, was heißt denn das? Sollen wir jetzt gesetzlich werden? Sollen wir ein bisschen sturer werden? Müssen wir wieder, also die Frauen mit Röcken herumlaufen und wir Männer mit den langen Bärten? Also bei mir wäre das zumindest möglich. Was heißt das mit der Gesetzlosigkeit? Manchmal sind wir als westliche, moderne Christen so gut drin, alles so herunterzufahren. Wir sind ja zurzeit daran, dass wir unten Kerzenziehen machen. Und gestern kam etwas spontan, steht nicht auf dem Manuskript, passiert etwas, was nur einmal passiert ist bis jetzt. Irgendwie muss eine Person mit dem Fuß an den Regler der Temperatur gekommen sein, dieser Töpfe, die den Wachs heiß machen. Und dann kam ein Mann und der sagte, warum hat es hier so hässliche Schlieren dran, so Stücke? Und da haben wir gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Die Temperatur stimmte nicht. Es war einfach zu kalt. Und da ging meine Frau hin, hat es auf die richtige Temperatur gestellt, mal kurz abgedeckt, dass es sich wieder richtig aufheizt. Wenn die Temperatur in unserem Christsein nicht stimmt, wenn es langsam kalt wird, dann wird es schwierig. Ich kann kein anderes Wort dafür finden. So einfach, es hat so schlanke Seiten auf Mundart, oder? So schlanke dran, so Teil. Ja, so Eis, ja genau, solche Eiszellen, solche Teile hat es dann an der Kerze dran. Das kann auch in unserem Leben sein, dann wird das Herz eben kalt. Später übrigens haben wir gemerkt, dass aus irgendeinem Grund, wir sind nicht ganz sicher warum, die Temperatur in einem anderen Kessel auf voll gestellt wurde, war auch nicht gut. Man kann auch überhitzen. Ja, sag ich manchmal, oder? Als Christ kann man auch irgendwo in einer emotionalen, in so einem Feuer leben, dass ich muss sagen, hey, ein bisschen Nüchternheit würde auch gut tun. Ja, was meint denn Jesus hier mit Gesetzlosigkeit? Ist er denn nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen? Nein, das hat Jesus nicht gemacht. Ein paar Stellen zum Thema Gesetzlosigkeit. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Jesus sagt nicht, dass das Gesetz keine Bedeutung mehr hat. Weiter, Apostel Paulus. Heben wir das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne. Sondern wir richten das Gesetz auf. Und dieser Ausspruch, das sei ferne, das macht zu einem Graben, das macht deutlich, nein, natürlich nicht. Das Gesetz Gottes ist nach wie vor das Maß, nach dem Gott diese Welt richten wird, nachdem Gott diese Welt beurteilen wird. Eine weitere Stelle, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Eine positive Aussage. Wer liebt, so heißt es dann am Schluss, der tut dem anderen, oder heißt es an anderer Stelle, der tut dem anderen nichts Böses. Apostel Paulus ist gekommen, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Das heißt also, wenn wir gläubig werden und Gottes Geist in unser Leben kommt, dann macht dieser Geist uns zu Menschen, die in Gottes Geboten wandeln und noch viel mehr, die diese Gebote auch lieben, die das wollen. Das ist, was der Geist Gottes macht. Und Gesetzlichkeit im negativen Sinn ist, wenn man von außen versucht, das zu bewirken, was der Geist Gottes nur in uns drin bewegen kann. Und dann gibt es Menschen, die plötzlich so einen Raster aufstellen und sagen, ja, wenn du das und das und das machst, dann bist du ein guter Christ. Ja, was ist ein guter Christ? Vielleicht kann man es ganz einfach sagen, ein Mensch, der sich von Gott lieben lässt und durch die Liebe Gottes in seinem Innersten verändert wird zu einem Menschen, der wiederum liebt. Ein Mensch, der von Gott geliebt sich lieben lässt, nicht ablockt und sagt, brauche ich alles nicht, und dann wiederum andere Menschen liebt. Und das ist die Erfüllung des Gesetzes. Und jetzt spüren wir, sobald das zerbricht, sobald wir irgendwie aus diesem Gesetz herausgehen und sagen, halt, das interessiert mich alles nicht, ich will leben, wie ich will, mir hat niemand was zu sagen, ich bin selber groß, da wird die Liebe erkalten. Und die Liebe erkaltet vielleicht zuerst dort, wo wir sagen, wir brauchen einander nicht mehr. Ich kann meinen Glauben auch alleine leben. Ich brauche niemanden. Und schon gar niemand, der mir ins Leben hineinspricht. Und schon gar niemand, der mir sagt, wie ich zu leben und was ich zu machen habe. Die Liebe erkaltet in dem Moment, wo wir allein bleiben. So wie wenn man aus einem Feuer ein Holzstück herausnimmt und auf die Seite legt. Der Rest brennt weiter. Und heizt weiter, aber das Stück, das draußen ist, das erkaltet langsam. Dort fängt es an und dann geht es weiter. Die anderen interessieren mich nicht. Die anderen brauche ich nicht. Und wenn wir sie da mal brauchen, dann wundern wir uns, dass sie nicht da sind. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt, oder? Ich habe das vor 2 Wochen kurz gesagt mit dem Säen und Ernten, oder? Wir ernten, was wir säen. Und wenn wir nicht in Beziehung, in Nähe zu anderen Menschen investieren, dann erkalten wir selber. Also wenn wir nicht mehr geben können, dann werden wir immer ärmer. Es heißt dann, und wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor 2 Wochen hat Thomas gesagt, er würde gerne am Ende ein Überwinder sein. Und genau um das geht's. Ein Überwinder ist jemand, der beharrt, der dranbleibt. Der dranbleibt, auch wenn es mühsam ist. Der dranbleibt, auch wenn es stinkt. Der dranbleibt, auch wenn wir uns gegenseitig manchmal nicht verstehen. Und so unter uns gesagt, Es gibt viele Situationen, in denen verstehe ich mich selber auch nicht. Da denke ich mir nach, warum habe ich jetzt so reagiert? Manchmal kann ich dem auf den Grund gehen, manchmal ist es mir noch verborgen. Wer beharrt bis ans Ende? Ich habe mal einem jungen Menschen versucht zu erklären, dass es unterschiedliche Arten von Sturheit gibt. Es gibt Sturheit, die ist wunderbar und gut. Und von dem redet hier Jesus. Und es gibt Sturheit, die ist einfach nur hinderlich. Sage nicht dumm, einfach nur hinderlich. Und zwar die Sturheit, wo wir uns selber festlegen und zum Beispiel eine Grenze ziehen und sagen, das kann ich nicht und so wird es in die Nähe für den Rest meines Lebens bleiben. Ich probiere gar nichts anderes. Das ist eine Sturheit, die hindert unser Leben. Aber hier spricht Jesus von einer Sturheit, einer Beharrlichkeit, einem Dranbleiben, einem Durchhalten, das dranbleibt auch dann, wenn es schwierig ist. Auch dann, wenn wir den Weg nicht mehr sehen. Auch dann, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und ich spreche jetzt hier nicht von diesen alltäglichen Dingen in unserem eigenen Leben, die uns manchmal schwierig erscheinen vor Gott, sondern ich spreche hier von Dingen, die von außen an uns herankommen, wenn wir plötzlich vielleicht auch mal in einer Situation sind, dass uns jemand das Wasser abstellt. Oder jemand sagt, hey, du darfst nicht mehr einkaufen. Oder, sorry, du bist Christ, dann kriegst du den Job halt nicht. Und dann dran zu bleiben und zu sagen, Christus, der König ist tatsächlich wichtiger als alles, was es auf dieser Erde gibt. Das ist Durchhalten, das ist Überwinden, das ist Festhalten am Glauben. Und dann sagt Jesus etwas ganz fast Seltsames. Er sagt, dass das Evangelium gepredigt werden wird auf der ganzen Erde. Und vielleicht müssen wir hier einen Moment stehen bleiben. Warum soll man ein Evangelium predigen, das einem in Schwierigkeiten bringt? Warum? Warum soll man etwas verkünden, etwas den Menschen näher bringen, von dem man weiß, wenn der andere, zum Beispiel in einer Dorfgemeinschaft, wenn der andere das Evangelium annimmt, zu Jesus kommt, sich taufen lässt, dann wird er aus der Gemeinschaft ausgestoßen, wie ich ausgestoßen bin. Warum soll man das tun? Ist es nicht hartherzig fast, jemandem sowas anzutun? Man macht es, weil es das Evangelium einem persönlich selber so kostbar ist. Man macht es, weil man verstanden hat, weil man ergriffen wurde von diesem Jesus Christus und man plötzlich merkt, ich kann alles auf dieser Welt verlieren, aber ich kann Christus nicht verlieren und er verliert mich nicht bis zum Ende. Und vielleicht können wir etwas von dem auch lernen, von der verfolgten Kirche, von den verfolgten Christen, dass sie Jesus wichtiger nehmen als ihre eigenen Bedürfnisse, als ihre eigene Zukunft, weil sie wissen, ihre Zukunft ist in Christus. Bis ans Ende. Wir wissen nicht, wenn das Ende kommt. Aber ich kann euch sagen, die großen Missionsgesellschaften dieser Zeit, ob es UMG ist, ob es Schweizer SMG Missionsgesellschaft ist, ob es einfach so in diese Kategorie ist. Das sind alles Missionsgesellschaften, die haben gemerkt, wenn wir das Evangelium verkünden und alle hören es, dann kommt Jesus wieder. Das war für sie ein unglaublicher Anstoß für die Gründer dieser Gesellschaften. Das war für sie ein unglaublicher Anstoß für die Christen zu sagen, wir müssen rausgehen, wir müssen das Evangelium weiterbringen. Wir müssen es allen Menschen sagen. Und wenn du jetzt genau am Ende denkst, hey, das ist ja schön und gut, aber ich spüre ja, wie es in meinem Herzen aussieht. Ich spüre ja, dass es kalt geworden ist. Wir können es nicht selber wärmen. Wir können uns auch aneinander reiben, aber es wärmt auch die Herzen nicht wirklich. Das Herz wird dort wieder warm und darum auch formbar, dort, wo wir von der Liebe Christi neu ergriffen werden. Dort, wo wir uns wieder neu lieben lassen. Und dann werden wir nachher auch miteinander das Abendmahl feiern, als ein Mahl, in dem Gott uns mit seiner Güte und Liebe entgegenkommt. Indem er uns einlädt und sagt, komm, lass dich lieben. Lass dir vergeben. Lass dich wieder hineinnehmen in diesen Bund. Ob wir am Ende unseres Lebens oder ob wir auf dem Weg bestehen können oder nicht, ich kann es niemandem garantieren, weil ich es auch für mich selbst nicht garantieren kann. Was ich aber weiß, ist, dass Jesus Christus mich festhält, egal was noch kommen wird. Und dass er mich durchbringt und dass das Ziel dieses uralte, vielleicht gar nicht mehr verständliche Wort ist, der Seelenseligkeit. Möchtet ihr dort ankommen? Ja, wenig Überzeugung, hä? Möchtet ihr dort ankommen? Ja, das ist doch super. Ihr kommt an, wenn ihr dran bleibt. Ihr kommt an, wenn ihr immer wieder euer Herz öffnet und euch von Gott lieben lasst. Und wenn ihr diese Liebe weitergebt, dann ist es ein äußeres Zeichen auch, dass ihr Geliebte Gottes sind. Amen.